Ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ich hier sprechen darf. Ich habe vorhin kurz mit Stefan darüber geredet, wie er mich vorstellen kann. Und er hat da große Lücken, was meine Biografie betrifft, offenbart, sodass ich mich schon gewundert habe, warum er mich hier überhaupt sprechen lässt. Aber ich muss jetzt nicht auf mein nicht existentes Publikationsverzeichnis verweisen. Ich beschäftige mich schon länger mit eben diesem israelbezogenen Antisemitismus der Mitte. Da am Moses-Mendelssohn-Zentrum in Potsdam meine Abschlussarbeit zugeschrieben, nämlich am Beispiel der Debatte, die es damals um die Frigaza-Flotte gab. Und habe darüber auch mal einen Text für den Bag Shalom geschrieben. Und als der fertig war, kam dann Grass und die Grass-Debatte, wenn ihr die so ein bisschen verfolgt habt, hat eigentlich so ein bisschen meine Ergebnisse zunächst oberflächlich in Frage gestellt, weil die erste Reaktion, die Welle der Reaktion, die es ja darauf gab, war ja eigentlich eine ziemlich einhellige Kritik. Drum ist der Vortrag jetzt hier auch so ein bisschen der Versuch, die Thesen, die ich damals so entworfen habe, die ich dann auch noch so ein bisschen vorstellen werde, nochmal kritisch zu überprüfen. Ich habe heute früh im Radio gehört, das war irgendwie so ein prolliger Sender, aber die haben via Facebook irgendwie das Sommerlochtier des Jahres gesucht. Und da konnte man irgendwie abstimmen zwischen, ich glaube, einem Bär in der Schweiz, der gegen den Zug gelaufen ist und der Zug war danach kaputter als er, und irgendeinem Panther, den man da sucht. Und als ich es gehört habe, habe ich mir gedacht, es wäre eigentlich ganz schön gewesen, wenn Grass und die Debatte um sein Gedicht auch mehr so ein vorgezogenes Sommerloch-Thema gewesen wäre. Aber ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, aber der aktuelle Spiegel nicht zuletzt beweist irgendwie, dass das kein einmaliges Strohfeuer war, sondern dass sozusagen die Grass-Debatte im Moment eigentlich so mit anderen Mitteln weitergeführt wird. Heute habe ich dann noch gesehen, dass die Linkspartei diese Spiegelartikel so in Anträge gefasst hat, die verhindern wollen, also dass U-Boote an Israel geliefert werden. Und vielleicht habt ihr auch verfolgt, dass der Bundespräsident Gauck letzte Woche, glaube ich, in Israel war. Und da hat er sich ja von dem Versuch von Angela Merkel, die Israel-Solidarität sozusagen zur Staatsräson zu machen, distanziert. Und er hat gesagt, den Satz, den fand ich ganz bemerkenswert: Deutschland sollte das allerletzte Land sein, das Israel seine Freundschaft und Solidarität aufkündigt. Also das ist, finde ich, schon so eine versteckte Drohung. Und vor dem Hintergrund würde ich sagen, ist eben die Grass-Debatte kein einmaliges Strohfeuer gewesen, sondern lohnt sich, die nochmal sich genauer anzugucken und daraus Schlüsse zu ziehen auf den israelbezogenen Antisemitismus der Mitte. Ich werde jetzt also im Folgenden so ein paar einleitende Worte verlieren, dann das Gedicht von Grass ein bisschen vorstellen. Meines Erachtens beruht dieses Gedicht auf zwei Säulen. Das eine ist ein klassischer Fall von sekundärem Antisemitismus und das andere ist das, was in der Debatte dann oft als sein politischer Inhalt bezeichnet wird. Und ich würde diese beiden Säulen voneinander trennen und dann jeweils die Reaktion darauf darstellen und am Ende versuchen, das nochmal theoretisch zu fassen. Genau, also ich denke, ich werde so ungefähr 50 Minuten brauchen. Ab jetzt. Beginnen möchte ich meinen Rückblick auf die Debatte, die sich um Günter Grass' Text »Was gesagt werden muss« drehte, mit dem 4. Mai 2010. Dieser Tag muss ein schwerer Tag für Günter Grass gewesen sein, denn hier zeigte sich, dass sein Gedicht zunächst zumindest nicht unmittelbar politische Wirkmächtigkeit entfalten konnte. Am 4. Mai wurde in Kiel das vierte von insgesamt 6 U-Booten der Dolphin-Klasse dem israelischen Verteidigungsministerium übergeben. Und obwohl der Dichter aus Lübeck es verdient gehabt hätte, entschied sich das israelische Verteidigungsministerium dagegen, ihm die Ehre zu erweisen und das U-Boot Günter Grass oder wenigstens Blechtrommel zu nennen. Dagegen taufte man das U-Boot auf den Namen Tanin. Den Namen finde ich gut gewählt, denn es bedeutet zum einen auf Hebräisch Drache, zum anderen benennt es ein Seeungeheuer, das gemeinsam mit dem Leviathan und dem Behemoth die Fauna biblischer Ungeheuer bildet. Ich glaube deswegen, dass der Name gut gewählt ist, weil er die Brücke schlägt zwischen dem Anlass, den Grass für seinen antisemitischen Text wählte, nämlich die Auslieferung von U-Booten an Israel, und einem seiner eigentlichen Gründe, diesen Text zu schreiben, nämlich dem Staat. Und für den Staat hat Hobbes, wie ihr wahrscheinlich wisst, den Leviathan als Sinnbild gewählt und die Negation dieses modernen Staats durch den Nationalsozialismus hat Franz Neumann auch in Anlehnung an Hobbes Behemoth genannt. Diese Verbindung, also die Verbindung zwischen Staat und Antisemitismus, möchte ich im Folgenden genauer ausführen. Dabei geht es mir nicht um die Person Günter Grass und um die leidige Frage, ob er ein Antisemit ist oder nicht. Also nebenbei gemerkt, er ist ein Antisemit, weil er sich immer wieder antisemitisch äußert. Um die Frage geht es mir aber eigentlich nicht. Es geht mir vielmehr um den Umgang der politischen Mitte mit seinem Text, was gesagt werden muss. Es geht um die Frage, gibt es einen israelbezogenen Antisemitismus der Mitte und wenn ja, aus welchen Konflikten der Antisemitin speist sich dieser Wahn? Diese Fragestellung, bevor ich die jetzt so ein bisschen ausführe, würde ich die gerne sowohl gegen ihre Fans als auch gegen ihre Kritiker verteidigen. Zum einen den Begriff der Mitte, zum anderen die Frage, ob es einen israelbezogenen Antisemitismus der Mitte gibt. Also der Begriff der Mitte ist nicht ganz zu Unrecht in der Kritik, denn die politische Mitte hat keine politische Position, die sich positiv bestimmen ließe. Mit ihr lassen sich also keineswegs bestimmte politische Inhalte unverrückbar verbinden. Sie ist nicht etwa frei von Antisemitismus oder Rassismus, wie es VertreterInnen der Extremismustheorie vielleicht gerne hätten. Es gibt diese Mitte aber doch, und zwar über die Selbstzuschreibung der Individuen, die gerne zur politischen Mitte gehören würden, hinaus. Das gilt es zu betonen, zum Beispiel gegen linke KritikerInnen des Begriffs, die zwar ständig meinen, definieren zu können, was links ist und was nicht, die Mitte hingegen für nicht existent halten, weil sie so rassistisch wie der Rest ist. Also gegen die Affirmation des Begriffs der politischen Mitte durch die einen, durch diese ExtremismustheoretikerInnen zum Beispiel, und gegen die Negation der anderen, zum Beispiel der Linken, soll hier die Mitte dynamisch bestimmt werden. Sie definiert sich zum einen durch die Abgrenzung von den von ihr definierten Rändern, zum anderen ist die politische Mitte an der Stabilität der Verhältnisse interessiert. Das heißt, für unseren Fall, die politische Mitte der Bundesrepublik Deutschland identifiziert sich mit dem Staat im Allgemeinen und eben mit der Bundesrepublik Deutschland im Besonderen. Und das heißt für die gegenwärtige politische Mitte eben auch, dass sie ein explizit nicht antisemitisches Selbstverständnis hat. Ja, also sie denkt, sie ist nicht antisemitisch und wenn man sie antisemitisch nennt, dann fasst sie das als Beleidigung auf. Das war ja auch in Deutschland nicht immer der Fall. Die Frage nach dem israelbezogenen Antisemitismus der Mitte wird außerdem nicht aus einer akademischen Gemütlichkeit herausgestellt, weil sich eben noch niemand gefunden hat, der zu dem Thema unter dem Titel gearbeitet hat. Die Notwendigkeit der Kritik der politischen Mitte ergibt sich ganz unmittelbar aus der Gefahr, dass das momentan ungleich höhere, virulente Potenzial von linken, rechten und islamistischen AntisemitInnen auf die Mehrheit umschlägt und somit der Antisemitismus durch staatliche Politik zur geschichtsmächtigen Kraft erhoben wird. Damit möchte ich so ein bisschen Stefan widersprechen was er in der Einleitung gesagt hat. Also mir geht es jetzt nicht darum, die Linke irgendwie zu entlasten, die ist also antisemitisch genug. Und die kann sich natürlich nicht darauf zurückziehen, dass die anderen auch Antisemiten sind. Die Wahrheit über den Antisemitismus ist, ihn unmöglich zu machen. Wer aber, so hat es Gerhard Scheidt formuliert, im Stande der Unfreiheit Denken und Handeln so einrichtet, dass sich Auschwitz nicht wiederhole, muss auch die Notwendigkeit, Gewalt auszuüben, reflektieren. Und dazu sollen eben Analyse und Kritik des Antisemitismus des israelbezogenen Antisemitismus der Mitte beitragen. Kurz gesagt, es soll der IDF weiter möglich gemacht werden, die Existenz Israels zu verteidigen, und zwar auch mit U-Booten aus Deutschland. Ja, was ich schon gesagt habe, das Besondere an der Grass-Debatte ist eigentlich weniger, dass sich hier jemand antisemitisch äußert. Das passiert also immer wieder, auch in Medien der Mitte, sondern das Besondere ist, dass Grass, wie ich versuchen werde zu zeigen, heftige Kritik entgegenschlägt. Was bedeutet das jetzt für die Annahme, es gäbe einen israelbezogenen Antisemitismus der Mitte? Charakteristisch für linke Kritik in der Bundesrepublik ist, dass man jahrzehntelang an ihr festhält, hat man sie einmal liebgewonnen. unabhängig davon, ob sich die Verhältnisse längst gewandelt haben. Den Fehler versuche ich selber nicht zu machen. Ich kann mich da zum Beispiel auf so prominente Leute beziehen wie Max Horkheimer, der im autoritären Staat Folgendes geschrieben hat, Zitat, der Eintritt von Verhältnissen, die aus dem Begriff abzulesen sind, legt dem Idealisten das Gefühl der Befriedigung, dem historischen Materialisten eher das der Empörung nahe. Dass die menschliche Gesellschaft wirklich alle Phasen durchläuft, die als Umschlag des freien und gerechten Tauschs in Unfreiheit und Ungerechtigkeit aus seinem eigenen Begriff zu entfalten sind, enttäuscht ihn, wenn es wirklich so weit kommt. Also mit der eigenen Kritik recht zu haben, sollte eigentlich frustrierend sein. Sich von der eigenen Kritik nicht dumm machen zu lassen, indem man an ihr festhält, weil sie längst nur noch zur identitären Selbstbestätigung verkommen ist, anstatt auf ihre eigene Abschaffung durch die Auflösung ihres Gegenstands abzuzielen, soll im Folgenden versucht werden, indem gefragt wird, ist die Mitte nicht doch israelsolidarisch und eben nicht antisemitisch? Zunächst aber, was schreibt Günter Grass? Auszüge aus dem Gedicht, ich hoffe, man kann das lesen, habe ich auch mitgebracht. Ich werde jetzt auf einige dieser Auszüge eingehen. Also der Text, was gesagt werden muss, ist am 4. April in der Süddeutschen Zeitung in La Repubblica und El País erschienen. Und wie schon gesagt, er beruht inhaltlich auf zwei Säulen, wie ich das jetzt mal nenne. Und zwar einmal der sekundäre Antisemitismus. Und die andere Säule, die behandle ich dann später, ist ein scheinbar politischer Inhalt. Ich hab jetzt viel von Antisemitismus gesprochen, ohne das zu begründen. Das werde ich jetzt ändern. Um diese erste Säule zu verstehen, beginnt man am besten mit der letzten Zeile des Gedichts. Nur so ist allen, letztlich auch uns, zu helfen. Grass möchte uns, das heißt den Deutschen, helfen, denn diese Herkunft, die von nie zu tilgendem Makel behaftet ist, bringt Grass dazu, zu schweigen, zu verschweigen, sich selbst zu untersagen, einen Tatbestand, ein Verbrechen und ein Land beim Namen zu nennen. Deutschland sei ein Land, das belastet genug ist und von ureigenen Verbrechen, die ohne Vergleich sind, Mal um Mal eingeholt und zur Rede gestellt wird. Der eigentliche Grund für Grass, sein Gedicht zu schreiben, das wird hier schon klar, ist nicht Israel, sondern Auschwitz. Wie hilft sich nun ein Deutscher wie Grass, geplagt von der gefühlten Schuld am Mord an 6 Millionen Juden? Er muss ein Verbrechen verhindern und nun sind wir ganz am Anfang des Textes. Ein Verbrechen, an dessen Ende als Überlebende wir allenfalls Fußnoten sind. Weckt bereits die Bezeichnung Überlebende ohne weitere Bestimmung deutliche Assoziationen zur Überlebenden der Shoah, greift Grass hiermit einen Satz oder ein Zitat von Charlotte Knobloch auf. Diese hatte auf einer Gedenkveranstaltung für die Novemberpogrome 2008 davor gewarnt, die Opfer des Holocaust könnten zu Fußnoten der Geschichte werden. Angela Merkel hatte auf derselben Veranstaltung gesagt, die Sicherheit Israels zu schützen, ist Teil der Staatsräson Deutschlands. Und hier zeigt sich eben das erste wichtige Muster von Grass oder das wichtigste Muster dieser Säule. Es ist eine Täter-Opfer-Umkehr. Also er macht aus sich selbst oder aus den Deutschen Opfer oder Zuschauer, aus Israel den Täter einer neuen Shoah. Dieses Muster, das zieht sich durch den ganzen Text, deutlich auch an folgender Stelle, die ihr in der rechten Spalte dann mitlesen könnt, weil gesagt werden muss, was schon morgen zu spät sein könnte, auch weil wir als Deutsche belastet genug Zulieferer eines Verbrechens werden könnten, das voraussehbar ist, weshalb unsere Mitschuld durch keine der üblichen Ausreden zu tilgen wäre. Auch hier also wieder der Verweis auf die Shoah, nämlich als Deutsche belastet genug, doch diesmal könnte es schlimmer kommen. Anders als die Shoah, die aus heiterem Himmel kam, ist diesmal das Verbrechen voraussehbar. Weshalb die üblichen Ausreden, wahrscheinlich meint Grass da, davon haben wir nichts gewusst, oder seine persönliche, ich war nicht freiwillig bei der Waffen-SS, also diese üblichen Ausreden der Deutschen, die reichen nicht mehr. Die Tilgung der Schuld, um die es Grass doch eigentlich geht, ist nicht mehr möglich. Ja, wie gesagt, dass ich hier laut ihm anbahnt, ist keine neue Shoah, ist eigentlich schlimmer als die Shoah. Wie gesagt, es ist eine Täter-Opfer-Umkehr, die gepaart mit dem Tabubruch, den Grass immer wieder für sich in Anspruch nimmt. Ja, also dieses, warum schweige ich zu lange, warum schwiege ich so lange und so, gepaart mit der Furcht vor dem Verdikt Antisemitismus, der beschreibt, das alles ist eigentlich, das macht diesen Text zu einem Paradebeispiel für den sekundären Antisemitismus. Ja, der Begriff des sekundären Antisemitismus geht auf Adorno zurück, der hat den in den 50er Jahren geprägt und zwar, ich glaube, der kam erstmals in einem Radiovortrag vor, der heißt zur Bekämpfung des Antisemitismus heute und der ist aber in Anschluss entstanden an Adornos Auswertung des Gruppenexperiments von Friedrich Pollock. Diese Auswertung hat er in dem Text Schuld und Abwehr veröffentlicht. Also was ist der sekundäre Antisemitismus? Aus dem Versuch der Schuldabwehr heraus werden die Juden nicht trotz, sondern wegen Auschwitz gehasst. Die Erinnerung an Auschwitz steht dem Antisemiten in seinem Versuch, eine positive nationale Identität aufzubauen, im Wege. Die Juden werden als entäußerte moralische Instanz imaginiert. Der oft unbewusste Wunsch nach einer Restitution nationalistischer Omnipotenz kann nicht erfüllt werden, solange nicht auch der letzte Jude vernichtet ist. Adornos Texte zu dieser Form des Antisemitismus sind in den 50er Jahren entstanden. Eine adäquate Nationalhymne für diese Zeit hat die Fernsehfastnachtssitzung Mainz bleibt Mainz konserviert. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber ich musste in dieser Region aufwachsen. In der wurde nicht nur eine adäquate Nationalhymne für diese Zeit konserviert, sondern auch der Humor eigentlich der 50er Jahre. Ja, man kann sagen, der politische Höhe oder vielleicht auch eher Tiefpunkt dieser grotesken Mischung aus Fernsehballett, Sauferei, Patern zum Paarreim ist der alljährliche Beitrag des Boten vom Bundestag, so heißt er. Also er hält dann so eine Büttenrede. Und dieser Beitrag, der endet jedes Jahr mit demselben Satz, nämlich Deutschland, Deutschland, über alles wächst mal Gras. Ich glaube, der sagt eigentlich ganz gut aus, was so das Gefühl in den 50er Jahren war. Heute wirkt das antiquiert und das besoffene Publikum lacht sich darüber tot. Ja, abgesehen von einzelnen Zustimmenden ist die öffentliche Kritik an Grass im Jahr 2012 ebenso einhellig wie das Gelächter in der Mainzer Fastnacht. Zustimmung findet sich in der deutschen Stimme der MPD, die Auszüge aus dem Gedicht nahezu kommentarlos veröffentlicht und gegen Ende des Artikels anerkennend vermerkt, Zitat, der 84-jährige Literaturnobelpreisträger Günter Grass gehörte im Alter von 17 Jahren bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs der Waffen-SS an. Also dies bleibt jedoch eine absolute Ausnahme. Der sekundäre Antisemitismus bei Grass wird hingegen von der deutlich überwiegenden Mehrheit der oft noch am Tag des Erscheins des Artikels veröffentlichten Reaktionen auch als solcher, also als sekundärer Antisemitismus, kritisiert. So beschreibt Frank Schirmacher in der FAZ deutlich und sehr richtig dessen Versuch einer Täter-Opfer-Umkehr. Es ginge nicht mehr um Israel und um den Iran, sondern darum, die Chance zu ergreifen, einen Rollentausch vorzunehmen. Das Gedicht lese sich wie ein nie geschriebener Text eines Widerstandskämpfers von 1934. Zitat: Die Debatte aber müsste darüber geführt werden, ob es gerechtfertigt ist, die ganze Welt zum Opfer Israels zu machen, nur damit ein 85-jähriger Mann seinen Frieden mit der eigenen Biografie machen kann. Josef Joffe schreibt für die Zeit einen Text mit dem Titel »Der Antisemitismus will raus«. Er sieht bei Grass einen neuen, abgeleiteten A-Punkt. Er kürzt nämlich Antisemitismus immer mit A-Punkt ab. Wäre auch interessant, sich zu überlegen, warum. Aber er sieht trotzdem einen neuen, abgeleiteten Antisemitismus bei Grass. Er sieht die Auschwitzkeule in dem Gedicht, die man ja sonst nur aus NPD-Pamphleten kenne. Und er wirft Grass vor, er würde unterstellen, Zitat, die Juden wollen, was wir getan haben. Gaza ist das Warschauer Ghetto, die israelische Bombe, die neue Endlösung, diesmal made by Israel. Und selbst Stefan Reinecke in der Taz kritisiert, Zitat, er insinuiert einen atomaren Erstschlag Israels auf Iran, den selbst die schlimmsten Untergangsszenarien nicht hergeben. Die NS-Verbrechen werden vage mit dem Schweigen über Israels Atomwaffen überblendet. Ja, Das sind jetzt nur drei Beispiele, aber ich glaube, das sind so sehr prototypische Beispiele für die Grasdebatte, dass eben sehr schnell eigentlich von Leuten, von allen möglichen Zeitungen der Mitte klargemacht wird, Gras legt also mit seinem Text ein Pamphlet vor, was eben so klassisch diesem Phänomen des sekundären Antisemitismus zuzuordnen wäre. Ich finde, daran zeigt sich also, mit dem sekundären Antisemitismus ist in der politischen Mitte kein Blumentopf zu gewinnen. Zu sehr widerspricht er dem Stolz auf die eigene Erinnerungskultur, wie man das nennt, des Aufarbeitungsweltmeisters Deutschland. Ich würde jetzt ein paar Beispiele für diesen Stolz geben oder dafür, was ich eben als Grund sehe, dass dieser sekundäre Antisemitismus in der politischen Mitte so nicht mehr verfängt. Also davon habt ihr aber vielleicht schon gelesen, weil es schon so platt ist, dass einem schon fast peinlich ist, das heranzuführen. Aber anlässlich der 10-jährigen Existenz des Denkmals für die ermordeten Juden Europas, hier ganz in der Nähe, wurde ja ein Bürgerfest veranstaltet. Also es hieß auch Bürgerfest. Und dort hat der Historiker Eberhard Jeckel eine Rede gehalten, in der er gesagt hat, es gibt Länder, die uns um dieses Denkmal beneiden. Dieses Phänomen hat Volkert Knicke, finde ich, ganz gut beschrieben. Der ist Leiter der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald im Mittelbau Dora. Er beschreibt es als Nationalisierung negativen Gedenkens. Nicht nur das Verbrechen der Shoah soll im kollektiven Gedächtnis der Deutschen dauerhaft aufgehoben werden. Die Bundesrepublik habe sich, beispielsweise durch die Erklärung des 27. Januar zum öffentlichen Gedenktag oder durch das Gedenkstättenkonzept, formell zum negativen Gedenken als nationale Aufgabe bekannt. NS-Gedenkstätten rücken damit, so Knigge, von ihrem Status als Stiefkinder der Nation in die Mitte der Gesellschaft. Der Erinnerungsimperativ, also damit meinte sowohl dieses Nie wieder, als auch so diese, also die, das Einfordern, dass ihr müsst euch erinnern, ja. Und er schreibt eben, dieser Erinnerungsimperativ sei ursprünglich aus Ängste mit der Leugnung der Shoah und der Verbrechen der Deutschen verknüpft gewesen. Heute würde der aber eigentlich seinen Sinn verlieren, weil es eigentlich niemanden mehr gibt, der sich gegen die Erinnerungen an die Shoah wehrt. Auch die Psychoanalytikerin Ilka Quindow verneint, dass fast 70 Jahre nach Ende der Shoah noch von einem Schuldabwehr-Antisemitismus gesprochen werden kann. Durch die Schuldanerkennung der Enkelgeneration ergebe sich vielmehr aus der ständigen Präsenz des Holocaust in den Medien oder im Schulunterricht oder so, daraus ergebe sich eine, Zitat, Dialektik von Schuldanerkennung und Schuldentlastung. Also man erkennt die Schuld an, und dieser sekundäre Antisemitismus als Schuldabwehr-Antisemitismus würde deswegen keine Rolle mehr spielen, aber durch die Schuldanerkennung hätte man halt so eine Art Motivation, Antisemit zu sein, um sich selbst zu entlasten. Und der israelbezogene Antisemitismus sei so ein Versuch. Ich finde, das kann nicht überzeugen. Einerseits gab es schon eine Vorform des israelbezogenen Antisemitismus vor der Shoah, also in Form des Antizionismus, und zwar sowohl bei Linken als auch bei den Nazis. Und auch heute ist dieser vage Zusammenhang, also bei Krass kann man ihn deutlich erkennen, aber ich würde sagen, gesamtgesellschaftlich ist der eher fraglich. So zeigen beispielsweise Umfragen, also dass der sekundäre Antisemitismus seit Jahren kontinuierlich zurückgeht. Zum Beispiel gibt es da eine Umfrage von der Anti-Defamation League, die haben die Zustimmung abgefragt zu der Aussage, Juden reden immer noch zu viel über das, was ihnen im Holocaust passiert ist. 2002 haben in Deutschland 58% der Befragten dem zugestimmt und 2009 sind es 45%. Also es ist natürlich noch ein erschreckendes Niveau, aber es geht eben kontinuierlich nach unten und mit diesen 45% ist Deutschland so im europäischen Durchschnitt. Ich glaube, das ist da ungefähr so weit verbreitet in Deutschland wie in Spanien. Ich finde, diese Entwicklung hat ein Schriftsteller aus Italien ganz gut beschrieben, der heißt Curzio Malaparte. Der hat bereits 1949 einen Roman geschrieben, der heißt Die Haut. Und in dem Roman beschreibt er am Beispiel Neapels die Situation in Italien nach der Befreiung durch die Amerikaner. Malaparte, seit kurzem Hauptmann der italienischen Armee, die nun auf Seiten der Alliierten gegen die Deutschen kämpft, muss eine Rede vor seinen Soldaten halten. Er tut sein Bestes, die müden Krieger, die in den Uniformen gefallener britischer Soldaten stecken, überhaupt noch zu motivieren. Redet von den Deutschen, die man vertreiben müsse, und schließt: Wir müssen uns der Aufgabe, die das Vaterland uns anvertraut, würdig erweisen. Sein Oberst, also sein Vorgesetzter, deutet daraufhin auf einen der Soldaten und fordert ihn auf, zu wiederholen, was Hauptmann Malaparte soeben gesagt hat. Der Soldat erwidert mit müdem Ton: Wir müssen uns der Schmach und Schande Italiens würdig erweisen. Der Oberst flüstert daraufhin Malaparte ins Ohr: Die haben begriffen. Günter Grass hingegen hat nicht begriffen. Mit seinem sekundären Antisemitismus erweist er sich der deutschen Schande nicht als würdig. Widerspricht dieser doch dem gegenwärtigen bundesrepublikanischen Selbstbild. Dementsprechend zieht er die Kritik der politischen Mitte der Bundesrepublik auf sich. So weit, so gut. Doch leider ist der Vortrag hier noch nicht zu Ende, denn was gesagt werden muss, beruht noch auf einer zweiten Säule. Und hier, wie ich versuchen werde zu zeigen, bleibt von der Kritik der politischen Mitte am Antisemitismus nicht mehr viel übrig. Also wie gesagt, diese zweite Säule würde ich, also ich eigentlich nicht, aber wird in der Debatte häufig als der politische Inhalt von Grass bezeichnet, der diskutiert werden müsse. Grass kritisiert hier Planspiele, die sich nicht für das Überleben der Menschen interessieren würden. Er kritisiert das behauptete Recht auf Erstschlag, das nukleare Potenzial Israels, das außer Kontrolle bei keiner Prüfung zugänglich sei. Die Atommacht Israel gefährdet den ohnehin brüchigen Weltfrieden. Das ist so eigentlich, würde ich sagen, das häufigst zitierteste aus seinem Gedicht. Und diese Atommacht, also er spricht ständig von der Atommacht, diese Atommacht sei Verursacher der erkennbaren Gefahr. Grass fordert sie zum Verzicht auf Gewalt auf. Wie wird das nun in den Zeitungen der Mitte thematisiert? Frank Schirmacher, von dem hatte ich ja gerade schon gesprochen, der hat also sehr deutlich und sehr scharf Grass Antisemitismus kritisiert als Täter-Opfer-Umkehr in der FAZ. Der schreibt allerdings, noch bevor er anfängt, diesen Antisemitismus zu kritisieren, schreibt er Folgendes, jetzt kommt ein längeres Zitat: Auf den ersten Blick scheint es einfach zu verstehen und harmlos konstruiert. Was gesagt werden muss, das steht in Strophe 7. Die Atommacht Israel gefährde den Weltfrieden. Es geht um Iran und Israel, um Planspiele, nukleares Potenzial, Antisemitismus, U-Boot-Lieferungen, die Heuchelei des Westens, den Weltfrieden, iranische Atomanlagen, permanente Kontrolle, eine internationale Instanz. Das alles sind Bauteile des politischen Leitartikels. Man kann das diskutieren wie jeden Leitartikel. Man wird dann feststellen, dass, abgesehen von der These, der Staat Israel gefährde den Weltfrieden, Grass keine Einzelmeinung vorträgt. Zitat Ende. Also ich denke nicht, dass das harmlos ist. Ich denke, die Aussage, Israel gefährde den Weltfrieden, ist auch keine Einzelmeinung. Ich denke, das ist auch keine These, sondern das ist Ausdruck eines weit verbreiteten antisemitischen Wahns. Denn hier, das ist ein oder in dieser Aussage, Israel gefährde den Weltfrieden, diese Aussage schließt direkt an das alte Stereotyp vom jüdischen Brandstifter, der hinter allem Übel der Welt steckt. Doch mit der Ausnahme bestimmter Bestandteile von Grass Text aus der Kritik steht Schirmacher nicht alleine da. So schreibt Jörg Margenau in der Taz, Zitat: Hätte er auf das ganze »Warum schwieg ich so lange?« Brimborium verzichtet, hätte die Debatte vielleicht nicht den Umweg über Ekelbekundungen, Antisemitismusvorwürfe und täglich anschwellende Hysterie nehmen müssen, sondern sich gleich auf die westliche Lebenslüge konzentriert, nach der eine Atommacht Iran und zumutbar, der arabischen Welt die Atommacht Israel, aber durchaus zumutbar ist. Zitat Ende. Also das finde ich auch einen bemerkenswerten Satz, dass Israel der arabischen Welt, was auch immer das sein soll, die arabische Welt, nicht zugemutet werden kann. Daran ist man sich offensichtlich bei der Taz mit Ahmadinejad einig. Ähnlich auch in dem schon erwähnten Artikel von Stefan Reinecke in derselben Zeitung, also auch in der Taz. Und dieser Artikel hat der Veranstaltung hier seinen Namen gegeben, nämlich Richtiges Motiv, falscher Ton heißt der. Und damit ist auch schon klar, wohin die Reise geht. Zitat: Nein, Gras ist kein Antisemit und sein Motiv, vor dem drohenden Militärschlag Israels gegen Iran zu warnen, ist legitim. Man muss dieses Anliegen gegen den egomanen Autor verteidigen und erst recht gegen Kritiker, die mit dem Verdikt Antisemitismus Israel gegen jede scharfe Kritik imprägnieren. Ein Beispiel habe ich noch für dieses Muster, und zwar von Micha Brumlik, der ja häufig auch ganz richtige Sachen schreibt, aber dann eben auch Aussätze hat meines Erachtens. Der stößt nämlich in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung in Selbehorn, wenn er sich auch bei seiner Verteidigung bestimmte Aspekte der Kritik an Israel von Gras löst. Also er kritisiert erst Gras ganz richtig, nämlich dessen Gedicht hantiere zwar massiv mit antisemitischen Formulierungen und Gras Unterstellung, dass Israel das iranische Volk auslöschen möchte, sei eine, Zitat, projektive Fehlverarbeitung des nationalsozialistischen Judenmords und der Schuld all derer, die daran in irgendeiner Weise mitgewirkt haben. Zitat Ende. Das Gedicht dämonisiere Israel und sei damit antisemitisch. Aber der Vorwurf der Apartheid, wie ihn Sigmar Gabriel formuliert habe, sei absolut richtig. Wenn nicht für das israelische Kernland, so doch zum Teil für das Westjordanland und auf jeden Fall für Hebron. Es wird also ein Muster deutlich. Wird Gras für seinen sekundären Antisemitismus deutlich und scharf kritisiert, werden seine scheinbar politischen Thesen von dieser Kritik zum Teil explizit ausgenommen. Warum ich das für problematisch halte, werde ich dann gleich noch ausführlicher begründen, falls euch jetzt schon innerlich sozusagen die Hutschnur hochgeht. Davor aber noch ein anderes Muster aus der Berichterstattung, das ich gerne am Beispiel der Wochenzeitung Die Zeit verdeutlichen würde, nämlich der antisemitische Text von Gras wird häufig als Anlass benutzt, um über die israelische Politik zu debattieren. Aus der Antisemitenfrage sozusagen, nämlich warum schreibt Gras so etwas oder warum finden so viele Leute das gut, was Gras schreibt. Also aus dieser Antisemitenfrage wird auch in der Zeit wieder die Erörterung der Judenfrage. Will Israel wirklich Krieg? Die Antwort, die die Leser hören wollen, wird auch grafisch gegeben, denn inhaltlich kann man den Israelis das beim besten Willen nicht nachweisen, also dass sie Krieg wollen. Das sieht dann so aus in der Zeit. Das, finde ich, ist eigentlich eine gelungene grafische Umsetzung von Gras. Israel bedroht den Weltfrieden. Also in der Zeit, da gab es eben in dieser Ausgabe, in der es ganz viele Beiträge zu dieser Debatte gab und zu Israel gab, gab es durchaus kluge Beiträge, zum Beispiel von Joffe, die so die strategisch-politischen Möglichkeiten Israels diskutiert haben, wie sie mit dem Iran umgehen können. Aber ans Ende, also nicht nur, dass der Auslöser für so eine Diskussion, in der sich Israel sozusagen wieder für sein Handeln rechtfertigen muss, eben ein blanker Antisemitismus ist, nein, auch ans Ende von so einer durchaus reflektierten Diskussion wird dann ein Artikel gestellt, der unter dem Titel »Ein Traum wird vertagt« ganz allgemein das Ende der Demokratie in Israel gekommen sieht und vor einem Abgleiten in Apartheid, Fremdenhass und Isolation warnt. Der Traum eines jüdischen demokratischen Staats werde vertagt, so David Remnick in dem zunächst in der New York Times erschienenen Artikel. Die Gras-Debatte hat dann eigentlich nochmal so ein bisschen Verschärfung durchgemacht, als nämlich Israel ein Einreiseverbot gegen Günter Gras ausgesprochen hat. Ich würde das jetzt so ein bisschen überspringen, da nicht so ausführlich darauf eingehen. Wichtig ist hier eigentlich, dass da sich dann alle Kritiker oder eigentlich fast alle Stimmen in den Medien der politischen Mitte einig sind, dass nämlich dieses Einreiseverbot genauso schlimm ist wie das Gedicht, mindestens genauso schlimm. Da sind sich also auch die vormaligen Kritiker von Gras mit denen, die mit Gras einer Meinung waren, plötzlich einig. Und im Laufe dieses Redens über das Einreiseverbot verschwindet dann auch so mehr und mehr, dass Grass eben ein antisemitisches Gedicht geschrieben hat, sondern es ist dann nur noch von Grass-Thesen oder von Grass-Inhalt die Rede. Exemplarisch kann man das an einem Artikel im Stern von Frank Thomsen machen. Der schreibt da, Zitat, Israels Einreiseverbot für Günter Grass ist genauso empörend wie das Gedicht selbst. Reden wir also fortan über Israel. Ja. Genau, und dann äußert sich auch nochmal Grass selbst in ziemlich denkwürdiger Weise, indem er Israel mit der DDR und Birma gleichsetzt, und daran gibt es dann keine Kritik mehr. Also vielleicht können wir später auch noch über das Einreiseverbot sprechen. Ich möchte jetzt versuchen, das so ein bisschen theoretischer zu fassen. Ich gehe dafür erstmal nochmal kurz einen Schritt zurück und wiederhole nochmal, wie diese zweite Säule von Grass sozusagen aussieht. Was hat der Israel vorgeworfen? Also er spricht immer von der Atommacht Israel, die Planspiele durchführt, die eben ganz viele Menschen gefährden. Die Atommacht Israel gefährdet den Weltfrieden, wird gesagt. Er ruft Israel auf Gewalt zu verzichten und hält also fest, ein Recht auf Erstschlag gibt es nicht. Ich glaube also, das sind keine Thesen und auch nicht nur zufällige, vielleicht dumme Aussagen von einem Dichter, der eben von Politik nichts versteht, sondern denke, dass das Ausdruck von einer besonderen Form des Antisemitismus ist, und zwar der Form des Antisemitismus, die eben aktuell in der politischen Mitte relativ weit verbreitet ist, im Gegensatz zum sekundären Antisemitismus, gegen den man sich sozusagen abgrenzt. Und diese Form des Israel-bezogenen Antisemitismus, die richtet sich eben nicht gegen Israel als sozusagen jüdisches Kollektivsymbol oder als, man könnte vielleicht sagen, ideellen Gesamtjuden, sondern eben auf Israel als jüdischen Staat, also als Jude unter den Staaten, wie das Poljakow mal gesagt hat. Das heißt, man könnte vielleicht so, oder was ich hier klar machen möchte, ist, dass der Israel-bezogene Antisemitismus eben auch eine Form der regressiven Staatskritik sozusagen ist. Ja, ihr merkt es schon, das ist so ein bisschen eine Parallele zu dem Ansatz von Moshe Postone, der Antisemitismus als regressive Kapitalismuskritik begreift. Also er schreibt es so nicht, aber so wird es so ein bisschen populär aufgefasst. Ich versuche das jetzt so ein bisschen theoretisch zu erklären, würde deswegen erst kurz auf diesen Antisemitismus-Ansatz von Moshe Postone eingehen. Ich denke aber, dass den viele von euch kennen, weil eigentlich auch bei jeder linken Veranstaltung zum Antisemitismus wird darauf Bezug genommen oder er wird referiert. Ich kann den natürlich jetzt nicht in seiner vollen Breite darstellen, aber das versuche ich auf jeden Fall kurz, und dann versuche ich noch kurz linke oder materialistische Ansätze eben zum Staat darzustellen, und dann werdet ihr hoffentlich mir zustimmen, dass es da verblüffende Parallelen gibt, die man dann so erweitern kann, dass man also den Israel-bezogenen Antisemitismus als einen staatsbezogenen Antisemitismus versteht. Also es wird jetzt ein bisschen theoretisch, aber ich versuche das danach nochmal so ganz plastisch zusammenzufassen, auch nochmal mit ein paar Beispielen, und ich sage dann rechtzeitig Bescheid, wenn es soweit ist. Also, Postone bestimmt den Antisemitismus als besonders gefährliche Form des Fetischs. Die Kritik des Fetischs, wie sie Marx beispielsweise im Kapital vorlegt, zielt auf die Unterscheidung zwischen Wesen und Erscheinung kapitalistischer Verhältnisse. Gesellschaftliche Beziehungen von Personen stellen sich als Verhältnisse von Sachen dar. Der Fetischcharakter, zum Beispiel der Ware, besteht laut Marx darin, dass, Zitat, den Menschen die gesellschaftlichen Charaktere ihrer eigenen Arbeit als gegenständliche Charaktere der Arbeitsprodukte selbst, als gesellschaftliche Natureigenschaften dieser Dinge zurückgespiegelt werden. Ja, also gesellschaftliche Beziehungen erscheinen eben nicht als solche, sondern als natürliche Eigenschaften der Dinge, zum Beispiel als natürliche Eigenschaften von Ware oder von Geld. Sie werden damit zur zweiten Natur. Zudem, und auch legt Postone eben besonderen Wert, stellen sich die gesellschaftlichen Verhältnisse als Antinomie. Das heißt als Gegensatz, und zwar vor allem als Gegensatz zwischen Konkretem und Abstraktem dar, wobei beide Seiten eben nicht als Einheit wahrgenommen werden, wie es eigentlich ist, sondern eben getrennt und quasi natürlich. Wie kommt jetzt da der Antisemitismus rein? Der Antisemitismus ist bei Postone ein vermeintlich antikapitalistischer Angriff auf das Abstrakte, also auf den Kapitalismus als Abstraktes, bleibt dabei aber nicht stehen, sondern vergegenständlicht, man könnte sagen personifiziert, auch die abstrakte Seite der Antinomie konkret in der Gestalt des Juden. Also es wird nicht nur das Abstrakte kritisiert, sondern auch das Abstrakte wird konkret gefasst, nämlich als Jude. So kann Postone dann zum Beispiel den positiven Bezug der Nationalsozialistin auf das schaffende Industrie, also was sie schaffend nennen, auf das Industriekapital erklären, wobei sie doch zugleich das Finanzkapital als raffend kritisieren und als jüdisch bekämpfen. Jetzt denke ich, macht Postone einen Fehler. Er versucht nämlich, den Ursprung des Antisemitismus allein in der Ökonomie der bürgerlichen Gesellschaft festzumachen. Was er nicht berücksichtigt, ist, dass es die bürgerliche Gesellschaft ohne Staat gar nicht geben kann. Der Antisemit, von dem Postone spricht, ist nicht nur Bürger, er ist immer auch Staatsbürger, also juristisches Subjekt. Das sieht Postone nicht, weil er Ökonomie und Staat eher als Basis und Überbau, als sich gegenseitig Konstituierende denkt. Postone kommt aber an einer Stelle doch auf den Staat zu sprechen, und zwar überlegt er, warum sind jetzt eigentlich gerade die Juden Gegenstand des Antisemitismus oder Objekt des Antisemitismus, also warum werden gerade die Juden mit dem Abstrakten identifiziert? Das erklärt er sich so: Der Gegensatz zwischen abstraktem Staatsbürger und konkreter Privatperson, also jeder ist gleicher Bürger eines Landes, hat einen Pass, aber sozusagen als Privatperson oder als wirtschaftliches Subjekt ist jeder unterschiedlich. Also das ist gleichzeitig der Gegensatz zwischen Citoyen und Bourgeois. Der wird in Europa nicht als solcher wahrgenommen, weil auch der abstrakte Staatsbürger als Teil einer konkreten Nation vorgestellt wurde. Für die Juden hätte dieser konkrete Zusammenhang aus Sprache, Geschichte, Religion, Tradition so nicht bestanden. Und deswegen werden sie eben als ausschließlich abstrakte Staatsbürger wahrgenommen. Aber ich denke, hier macht er einen Fehler, denn schließlich muss die Nation ja erst mühevoll konstruiert werden und man muss sich eben entscheiden, welche Religion, welche Tradition, welche Geschichte man aus der Nation sozusagen ausdefiniert. Und deswegen denke ich, muss eben diese Entscheidung, die Juden aus der Nation rauszurechnen, vor der Entstehung der Nation gefallen sein, und zwar schon bei der Reflexion des Staates durch die Staatsbürger. Schließlich ist die Nation der Versuch, den Staat mit den Kategorien der Familie falsch, aber adäquat zu fassen. Die konkrete Wahrnehmung des abstrakten Staatsbürgers setzt also nicht erst auf der Ebene der Nation ein, sondern bereits früher. Der Wahnfetisch, auf den sich also Postone bezieht, muss durch einen Rechtsfetisch ergänzt werden. Und das hat der sowjetische Rechtstheoretiker Eugen Paschukanis herausgearbeitet. Also Paschukanis hat in den 20er Jahren in der Sowjetunion ein wichtiges Buch geschrieben, das heißt Allgemeine Rechtslehre und Marxismus. Und er hat eben versucht, das sowjetische Recht zu kritisieren oder allgemein, das war seine Motivation, und hat da eigentlich eine sehr gute Rechts- und Staatstheorie vorgelegt, die dann so in der materialistischen Staatskritik relativ wichtig wurde. Paschukanis ist dann aber, ich glaube, 1927 erschossen worden. Dieser Paschukanis hat auf jeden Fall eine gute Staatstheorie vorgelegt, die ich jetzt noch mal so ein bisschen versuche darzustellen, weil sie eben für unsere Frage hier wichtig ist. Paschukanis beruft sich eng auf Marx und der schreibt im Kapital, Zitat, die Waren können nicht selbst zu Markte gehen und sich selbst austauschen. Wir müssen uns also nach ihren Hütern umsehen, den Warenbesitzern. Diese müssen sich, so Marx, um die Dinge als Waren aufeinander beziehen zu können, also zu tauschen, wechselseitig als freie und gleiche Privateigentümer anerkennen. Nur so kann sich der Wert im Tausch realisieren. Der Staat als von der Ökonomie getrennter Dritter garantiert nun den Warenhütern die Form, worin sie sich von ihrer Ware trennen können, ohne deren Wert zu verlieren, also zu tauschen. Diese Form ist das Recht. Die Beziehung zwischen Menschen als Beziehung zwischen Dingen, das ist das, was was Marx sozusagen mit seiner Fetischkritik beschreibt. Und eine besondere Form der Beziehung zwischen Menschen bedingen sich gegenseitig. Warenwert und die Fähigkeit des Menschen, Rechtssubjekt zu sein, bedingen sich gegenseitig. Paschukanis schreibt, das subjektive Recht sei, Zitat, ein gesellschaftliches Phänomen, das dem Individuum auf derselben Grundlage zugeschrieben wird, auf der der Wert, ebenfalls ein gesellschaftliches Phänomen, dem Ding als Arbeitsprodukt zugeschrieben wird. Der Warenfetischismus wird durch den Rechtsfetischismus ergänzt. Also ganz einfach, die Menschen werden ganz natürlich als Rechtssubjekte wahrgenommen, obwohl das eigentlich nur Ausdruck eines speziellen gesellschaftlichen Verhältnisses ist, nämlich des Kapitalismus. Also hier zeigt sich schon eine Parallele sozusagen zu Postone oder einen Schwerpunkt, den beide gleich setzen. Aber es geht noch weiter, denn auch im Recht zeigt sich die Widersprüchlichkeit kapitalistischer Verhältnisse. Hier ist es die Antinomie zwischen subjektivem und objektivem Recht. Also subjektives Recht ist sozusagen der Anspruch der Individuen auf Rechte, auf bestimmte Freiheiten. Und objektives Recht ist das Recht, was nur durch den Souverän gesetzt ist, also nur durch die Macht gesetzt wird. Und zwischen diesen beiden, schreibt Paschukanis, gibt es einen Widerspruch oder einen Gegensatz. Und diesem Gegensatz räumt er genauso große Bedeutung zu wie Postone, dem Gegensatz von Abstraktem und Konkretem. Paschukanis schreibt nämlich, Zitat, indessen ist diese zwiespältige Natur des Rechts, seine Spaltung in Norm und Rechtsbefugnis, von ebenso wesentlicher Bedeutung wie zum Beispiel die Spaltung der Ware in Tauschwert und Gebrauchswert. Ja, also warum habe ich das jetzt alles erzählt? Was mache ich hier überhaupt? Mithilfe der Überlegungen von Paschukanis und Postone kann man verstehen, was beim Antisemitismus, der sich auf Israel als jüdischen Staat bezieht, geschieht. Auf der einen Seite wird der Staat nur durch die Brille des subjektiven Rechts, quasi natürlich als Rechtsstaat, die Menschen ebenso quasi natürlich als Rechtssubjekte wahrgenommen. Jedoch wird der andere Teil des Gegensatzes, nämlich das objektive Recht, also die Souveränität, die Gewalt, auf der das Recht doch erst beruht, das wird am eigenen Staat nicht gesehen, sondern abgespalten und als konkrete Eigenschaft Israels wahrgenommen und kritisiert. Ich weiß nicht, ob dieser Gegensatz von objektivem und subjektivem Recht klar geworden ist. Ich würde es nochmal versuchen, mit einem anderen Theoretiker nochmal kurz zu verdeutlichen und dann nochmal zusammenzufassen. Und zwar mit Franz Neumann, den kennt ihr vielleicht, weil er eben dieses Buch Behemoth geschrieben hat, was eine sehr gute Analyse des Nationalsozialismus ist, was eigentlich auch so für die Täterforschung nach 1945 dann eine ganz entscheidende Rolle spielte. Und der hat aber auch insgesamt eine interessante Staatstheorie, finde ich, vorgelegt. Zum Beispiel in seinem Aufsatz Der Funktionswandel des Gesetzes im Recht der bürgerlichen Gesellschaft. Der ist von 1937. Und also Neumann kommt so aus dieser Ecke von der kritischen Theorie. Und in diesem Aufsatz schreibt er, der Rechtsstaat beruht auf zwei Elementen, nämlich, Zitat, auf Gewalt und Gesetz, auf Souveränität und Freiheit. Dieser Widerspruch bildet sich ab im Unterschied zwischen objektivem und subjektivem Recht, also zwischen dem der souveränen Gewalt zurechenbaren Recht und dem Anspruch des Rechtssubjekts. Zitat, also einmal die Verneinung der Autonomie des Individuums und zugleich seine Bejahung. Beide Elemente, Norm und Rechtsverhältnis, objektives und subjektives Recht, sind ursprüngliche Daten des bürgerlichen Rechtssystems. Und aus dieser Antinomie zwischen objektivem und subjektivem Recht leitet Neumann dann zwei Gesetzesbegriffe ab, nämlich einen politischen und einen rationalen. Und der politische, das ist einfach jede Äußerung des Souveräns, unabhängig vom Inhalt. Das ist der reine Wille, das nennt er dann Voluntas. Und der rationale Gesetzesbegriff, der ist eben durch den Inhalt bestimmt, weil den Inhalt kann man nachvollziehen, der ist auch sozusagen an einer Ethik ausgerichtet und den nennt er dann Ratio. Und diese Antinomie von Souveränität und Recht, die lässt sich eben bei Neumann für den bürgerlichen Staat nicht auflösen. Paschukanis sieht die auch, um nochmal kurz zurückzugehen. Auch er sagt, die kann man eigentlich nicht auflösen, aber er macht, finde ich, den Fehler, Er führt die nur aufs Klasseninteresse zurück, also auf die Klassenherrschaft. Alles, was sich bei ihm nicht so mit so klassischen Rechts oder mit den Kategorien des subjektiven Rechts fassen lässt, ist bei ihm nur das Interesse der herrschenden Klasse. Da fällt er so ein bisschen hinter seinen eigenen Ansatz zurück. Jetzt fasse ich es nur noch mal zusammen und bringe dann noch ein paar Beispiele. Ich hoffe, dann wird es endgültig klar, was ich hier versuche zu erklären. Postone sieht also den Antisemitismus als gefährliche, fetischisierte Denkform, die einen antikapitalistischen Angriff auf die lediglich abstrakte Seite des Kapitalismus darstellt, indem das Abstrakte in Gestalt der Juden vernichtet werden soll. Ähnliches kann in Anschluss an Marx, Postone, Paschukanis und Neumann für den israelbezogenen Antisemitismus formuliert werden. Der israelbezogene Antisemitismus ist ein Angriff lediglich auf die objektive Seite des Rechts, auf die Souveränität, auf die rechtschaffende Gewalt des Staates, die in Gestalt des jüdischen Staates Israel vernichtet werden soll. Ähnlich wie die Nationalsozialistinnen, so den Kapitalismus weiterhin in Form des schaffenden Industriekapitals affirmieren konnten, können sich die Israel-KritikerInnen weiterhin auf den Staat als Rechtsstaat positiv beziehen. Nochmal, grundlegend für den bürgerlichen Staat ist die Identität von Recht und Souveränität, die zugleich eine antinomische zwischen Gesetz und Willkür ist. Diesen Widerspruch aufzuheben, das ist aber der Versuch der AntisemitInnen, wenn sie den eigenen Staat nicht bloß als Nation, sondern auch als Rechtsstaat affirmieren und dessen notwendige Kehrseite, die Souveränität, die auf Gewalt beruht, lediglich an Israel kritisieren. Mit Israel soll die Souveränität vernichtet und so eine Welt des Friedens und der Rechtsstaatlichkeit geschaffen werden. Und wenn man sich jetzt nochmal überlegt, was Günter Grass in dieser zweiten Säule, die ich versucht habe zu beschreiben, an Israel kritisiert hat, dann finde ich, kann man feststellen, dass wirklich alles, was er da benennt, dieser Sphäre des objektiven Rechts zuzuordnen ist. Israel ist keine Demokratie, es ist bei Grass der blanke Souverän, nämlich eine Atommacht, die heimlich Planspiele ohne Rücksicht auf die Individuen durchführt, die der Verursacher der Gewalt ist, die das Verbot eines Erstschlages auf einen anderen Staat ignoriert. Ein Verbot, das es nicht gibt, weil es in den Außenbeziehungen der Staaten kein Recht gibt, das nicht bloß gelten sollendes Recht wäre. Also in den Außenbeziehungen oder in den zwischenstaatlichen Beziehungen, das ist das reine objektive Recht. Jetzt noch kurz zur Mitte, weil um Grass geht es mir ja eigentlich nicht. Die politische Mitte ist an der Stabilität der Verhältnisse interessiert. Das bedeutet für das gegenwärtige Deutschland, sie affirmiert den Rechtsstaat und grenzt sich dabei von den Extremen, die sie unter anderem als antisemitisch begreift, ab. Anders ist der Begriff der Mitte nicht zu bestimmen. Den sekundären Antisemitismus, den Grass in seinem Gedicht vertritt, lehnt diese Mitte mittlerweile mehrheitlich ab. Wenn der Literatur-Nobelpreisträger aber die Aspekte des Staates, die der Mitte trotz der Staatsaffirmation selbst Angst machen, auf Israel projiziert, kann er sich ihrer Zustimmung gewiss sein. Und so ist aktuell weniger Dr. Norbert Nijeri das Problem. Der Fraktionsvorsitzende der SPD im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern hatte in einer Pressemitteilung vom Schuldstolz und der Antisemitismuskeule geschrieben. Gefährlicher als dieser ostdeutsche Hinterbänkler erscheint mir sein Parteigenosse Sigmar Gabriel, der in seiner Partei dann auch eher in der ersten Reihe spielt. Im Spiegel-Interview verteidigt er Grass vor, Zitat, selbsternannten Hütern der Political Correctness. Und er verteidigt selbst einige Wochen zuvor die Situation in Hebron im Westjordanland als Apartheid bezeichnet zu haben. Der Begriff sei richtig gewählt. Zitat, er beschreibt, dass an Orten wie Hebron Menschen nach zweierlei Recht leben. Eine Gruppe ist fast rechtlos. Mir ist egal, welchen Begriff sie dafür verwenden. Nur verschweigen darf man das nicht. Und wenn es um Menschenrechtsverletzungen geht, muss man aufpassen, dass man nicht unglaubwürdig wird, indem man sie durch Diplomatensprache verharmlost. Zitat Ende. Gabriel muss die unterschiedliche Behandlung von Israelis und Palästinensern durch Israel zur Apartheid dämonisieren, um von den eigenen Grenzen, von der Festung Europa und der Behandlung der dort Ankommenden schweigen zu können. Dies ist in erster Linie kein Schweigen vom Rassismus. Es ist ein Schweigen vom Staat, der nie nur Rechtsstaat sein kann. Das aufzuzeigen, wäre die Aufgabe der Kritik des israelbezogenen Antisemitismus der Mitte, eine Kritik, die ohne materialistische Staatskritik nicht auskommen kann. Vielen Dank.